Sie hören SBS German.
Am Telefon bin ich nun mit Tristan live verbunden von der University of Sydney. Hallo.
Hallo Christian, grüß dich.
Du bist ein Experte für Deutsch als Fremdsprache in Australien. Vielleicht so als erste Frage, wie populär ist Deutsch überhaupt als Fremdsprache hierzulande?
Man muss dazu sagen, dass Australien ein anglophones Land ist. Das heißt, es ist auch geografisch aufgrund der maritimen Lage und Entfernung zu Europa recht isoliert. Also im Allgemeinen ist Fremdsprachenlernen daher weniger beliebt. Und das Deutsche gehört zu den beliebtesten europäischen Fremdsprachen nach Französisch. Und die deutsche Sprache steht aber nicht nur in Konkurrenz mit anderen europäischen Fremdsprachen, wie zum Beispiel Spanisch oder Italienisch, sondern bedingt durch die geografische Lage auch in Konkurrenz mit asiatischen Sprachen und hier insbesondere ostasiatische Sprachen, wie zum Beispiel Chinesisch, Japanisch oder auch Koreanisch.
Dazu kommen wir gleich. Aber zuerst, mich hat es erstaunt, was du eben gesagt hast, dass Deutsch die zweitpopulärste europäische Sprache ist hinter Französisch. Ich dachte, Deutsch sei wirklich auf dem Rückgang.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie es ausschaut, ob es direkt in der Hierarchie direkt hinter Französisch liegt, denn wir haben noch Spanisch und Italienisch, die relativ beliebt sind. Also dazu liegen mir keine Statistiken vor. Aber eine Statistik, die dieses Jahr herausgegeben wurde, das ist die, die im Auftrag vom Auswärtigen Amt herausgegeben wird, im Verbund mit den Mittlerorganisationen, also DAAD oder Goethe-Institut etc. Und das ist so eine Studie, eine Datenerhebung, die wird alle 5 Jahre herausgegeben und die aktuelle für 2020 liegt also vor. Wenn man sich das Ganze einmal anschaut, seit der Jahrtausendwende bis heute, also knapp 20 Jahre, die Zahlen in den letzten 15 Jahren sind relativ konstant geblieben. 2020 liegt die Anzahl der Lernenden so bei knapp 100.000. Und davon sind 95.000 im Schulbereich und etwa 2.500 an Hochschulen. Und als wichtiger Partner hier fungiert dann auch noch das Goethe-Institut mit ungefähr etwas über 2.000 Deutschlernenden. Also das heißt, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, gibt es einen leichten Rückgang, den man konstatieren kann im Vergleich zu 2015, minus 5.000 Deutschlerner. Aber insgesamt, wenn man das so im 15-Jahres-Raum betrachtet, sind die Zahlen doch relativ konstant geblieben, so bei etwa über 100.000.
Das ist interessant und erfreulich, muss ich sagen. Also ich dachte wirklich, dass Deutsch auf dem Rückgang sei, und zwar dramatisch, weil man hört so anekdotisch zum Beispiel von Privatschulen, dass sie Deutsch aufgeben und durch asiatische Sprachen ersetzen. Warum? Was sind so die Gründe dafür?
Dieser Trend, der wird auch sprachpolitisch unterstützt von den Regierungen, von den Parteien praktisch, die gerade regieren. Und es gab in der Geschichte der Sprachenpolitik immer wieder Brüche. Da wurden europäische Sprachen finanziell unterstützt. Aber gegenwärtig sind es asiatische Sprachen und in diesem Fall Chinesisch. Und es gibt aber vom Auswärtigen Amt zum Beispiel gibt es Gelder im Rahmen von der PASCH-Initiative. Das sind weltweit ungefähr 2.000 Schulen, die dann vom Auswärtigen Amt unterstützt werden, finanziell aber auch im Rahmen von Schüleraktivitäten, die praktisch als Ziel haben, die deutsche Sprache ein bisschen so populär zu machen.
Wir sprechen mit Dr. Tristan Lai vom Department of Germanic Studies an der School of Languages and Cultures, Faculty of Arts and Social Sciences an der University of Sydney. Ja, man hört auch, dass zum Beispiel China chinesische Lehrer anbietet, kostenlos in australischen Schulen. Also eigentlich verrückt.
Das ist sicherlich strategisch sehr interessant, aber das tut die deutsche Regierung nicht. Also ich glaube, im Rahmen des Konfuzio-Instituts werden immer wieder praktisch Lehrer aus dem Festland nicht nur nach Australien geschickt, sondern weltweit. Und diese Strategie ist ja als relativ aggressiv dann auch zu bewerten. Das tut Deutschland zum Beispiel nicht. Diese auswärtige Sprachpolitik, die wird im Rahmen vom DAD und auch vom Goethe-Institut dann letztendlich getragen. Das heißt, das Goethe-Institut versucht, Deutschkurse interessant zu gestalten und das gelingt. Also wenn man sich auf die Zahlen beruht und der letzten 10, 15 Jahre, das gelingt dem Goethe-Institut auch. Aber natürlich nicht vergleichbar mit dem Konfuzius-Institut, wo wirklich Lehrkräfte ja von chinesischer Seite dann einfach so bezahlt werden oder auch direkt an Schulen. Ich weiß es nicht.
Ja, also das ist natürlich schon eine aggressive Politik und es wird sich wohl kaum ein Schuldirektor finden, der offen zugibt, dass er dieses Angebot angenommen hat. Das würde natürlich als Einmischung empfunden werden, zu Recht. Aber was natürlich hinter den Kulissen läuft, weiß man nicht. Wenn zum Beispiel irgendwie eine Schulspende halt gemacht wird, dann ist das sehr schwammig und eine Grauzone und dann weiß man dann nicht mehr, ob Chinesisch plötzlich angeboten wird. Aus rechten Gründen oder weil da ein bisschen hinter den Kulissen was schief lief. Aber ja.
Ja, ganz kurz, Christian. Das ist vielleicht auch wichtig, weil die Ausbildung für Deutschlehrer an Schulen, die ist in Australien, die steckt praktisch in den Kinderfüßen. Das sind in der Regel nicht ausgebildete Lehrkräfte, wie zum Beispiel in Deutschland, wo Französischlehrer, Spanischlehrer etc. für die Sekundarschulen richtig ausgebildet werden. Hier erfolgt das Ganze nebenbei. Das heißt, man hat vielleicht die deutsche Sprache gelernt im Rahmen des Studiums, vielleicht auch nur als Wahlfremdsprache. Und es wird dann erwartet, dass man diese Sprache dann auch praktisch unterrichtet an den Schulen, obwohl man diese Ausbildung, diese didaktische Ausbildung nicht genossen hat. Und das Ganze auf chinesischer Seite, die schicken dann wahrscheinlich praktisch ausgebildete Lehrer an die Schulen. Und das fehlt uns dann ein wenig.
Das kann man nachvollziehen. Also das hat dann auch Folgen auf die Qualität, nicht wahr, des Deutschunterrichts an den australischen Schulen. Stellst du da Unterschiede fest zwischen Deutsch an der Grundschule, an der Oberstufe und an den Universitäten?
Es gibt sicherlich gravierende Unterschiede und da muss auch differenziert werden. Also da kann man nicht sagen, dass an den Grundschulen zum Beispiel sehr gut unterrichtet wird, an den Sekundarschulen weniger oder an den Universitäten am besten unterrichtet wird. Ich glaube, da muss man differenzieren. An den Grundschulen ist es so, dass dieser fremdsprachliche Frühbeginn Deutsch, der ist flächendeckend nicht obligatorisch. Zum Beispiel gab es in oder gibt es bereits diese Tendenz in Deutschland, dass die Kinder in den Grundschulen flächendeckend Englisch lernen in den ersten Jahren der Grundschule und in den Grenzregionen zu Frankreich zum Beispiel als Erstfremdsprache dann Französisch lernen. Und das gibt es aber hier in Australien nur vereinzelt. Also es gibt sogenannte Samstagsschulen, aber das Ganze ist dann nicht obligatorisch. Und an den Sekundarschulen ist das so, dass zwar obligatorischer Fremdsprachenunterricht angeboten werden soll, aber das hängt dann immer mit den Kapazitäten zusammen, ob diese Schule überhaupt über Lehrkräfte verfügt. Wenn sie diese Lehrkräfte hat, dann sind es in der Regel 100 Stunden, also sehr begrenzt in der Sekundarstufe 1. Und vorzugsweise wird dann in den Jahrgangsstufen 7 und 8 unterrichtet, was aber für das spätere Fremdsprachenlernen nicht unbedingt vorteilhaft ist. Denn es kommt dann praktisch zu einem Bruch, also in der Kontinuität Und die Lernenden, die eine Sprache weiterlernen möchten an der Universität, die haben dann in den letzten Jahren praktisch das Deutsche nicht mehr berührt in dem Sinne. Und an den Schulen im Rahmen der Leistungskurse, also an Oberstufen, ist es so, dass die Qualität in der Regel recht hoch ist. Also die Schülerinnen und Schüler genießen einen systematischen Deutschunterricht. Das sehen wir, weil diejenigen, die hier ihr Studium weiterführen mit der deutschen Sprache und Kultur, die sprechen in der Regel relativ gut Deutsch.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Ein letzter Gesprächsblock mit Tristan Lai von der University of Sydney, ist Experte für Deutsch als Fremdsprache in Australien. Ja, unsere Hörer hören immer wieder gern, was so ein bisschen hinter unseren Gästen steckt, die wir im Radio interviewen. Also die Standardfrage: Woher kommst du in Deutschland?
Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich bin aus Bochum und habe dort den Großteil meines Lebens verbracht, also den Kindergarten besucht und auch an der Ruhr-Universität Bochum promoviert. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, mit Deutsch als Zweitsprache, aber dann als Erstsprache Chaozhou. Das ist ein chinesischer Dialekt, den ich bis heute dann auch spreche, weil in Australien, da gibt es so eine Diaspora, in der dieser Dialekt dann noch gesprochen wird. Und an der Ruhr-Uni habe ich dann Sinologie studiert. Und auch Sprachlehrforschung als Hauptfach. Und ich habe dann über Fremdsprachenlernen in Taiwan promoviert, habe dann auch dort in Taiwan zwei Stellen angenommen, an einer privaten Universität und dann später an einer staatlichen Universität in der Hauptstadt. Bin nach 6 Jahren Taiwan Aufenthalt zurück nach Deutschland und zuletzt in Deutschland angestellt an der Universität Bamberg. Und 2013, also seit 2013, bin ich hier an der Uni Sydney.
Interessant. Und wie bist du gerade in Australien gelandet?
Interessant. Ja, ich habe mich auf ein Jobangebot beworben und es auch dann bekommen und es war unter anderem auch dadurch motiviert, dass der Großteil meiner Familie in Australien, also hier in Sydney, lebt und meine Geschwister, die sind sukzessive ausgewandert aus Deutschland. Und ich bin dann der Letzte praktisch gewesen, der dann nachgezogen ist.
Ja, was sind deine Hobbys und Interessen?
Hobbys. Als junger Mensch habe ich viel Sport getrieben, Volleyball gespielt, Basketball, Badminton, aber das ist mittlerweile durch familiäre Verpflichtungen stark eingeschränkt. Also ich habe drei jüngere Kinder und aber das mache ich immer noch ganz gerne. Und ansonsten Interessen. Wir haben vor einigen Jahren ein Haus gekauft hier in Sydney und die Preise sind ja exorbitant. Und das heißt, es steht relativ viel noch an Renovierungsarbeiten. Ja, man interessiert sich dann für Innenarchitektur, für Produktdesign etc.
Ja, und mit den Kindern sprichst du Deutsch oder diesen vietnamesischen Dialekt?
Es ist ein chinesischer Dialekt.
Entschuldigung.
Den spricht meine Mutter mit den Enkelkindern und auch ein bisschen Deutsch. Ich spreche durchgehend oder fast durchgehend mit den Kids Deutsch, bekomme als Antwort aber immer wieder Englisch zurück. Das heißt, ihr Hörverstehen ist wesentlich besser ausgeprägt als das Sprechen. Und das ist halt etwas, was relativ schwierig ist in Australien. Das heißt, die Umgebungssprache ist sehr mächtig, also das Englische. Und man versucht ein bisschen so gegenzuwirken, aber die Familie selbst reicht nicht aus. Das heißt, man muss schon strategisch vorgehen und auch die Zeit dafür haben, mit den Kindern wirklich Zeit verbringen und Deutsch zu sprechen, was manchmal recht schwierig sein kann.
Ja, also dass die Kinder auf Englisch antworten, das kennen die meisten von uns. Aber gibt es nicht dieses Konzept von One Parent, One Language, dass man das also konsequent durchzieht?
Ja, das klappt relativ gut in unserer Familie mit einer Sprache und das ist Chinesisch-Mandarin, was meine Frau mit den Kindern spricht, durchgehend. Ich habe das Problem, dass ich weniger zu Hause bin. Das heißt, der Input fehlt praktisch und den versuche ich ein bisschen zu kompensieren, indem zum Beispiel DVDs auf Deutsch angeschaut werden. Aber man muss schon mehr Zeit verbringen, ansonsten ist es recht schwierig.
Das ist ja, man spricht ja auch von Muttersprache, nicht wahr? Also
Ja.
das Wort sagt es ja schon. Man ist also als Mann von Anfang an wahrscheinlich, hat man Pech, nicht wahr?
Wenn man Vollzeit arbeitet, richtig.
Ja, aber inzwischen arbeiten ja Frauen auch Vollzeit.
Richtig. Ja.
Die machen irgendwas besser als wir.
Das ist schwierig, ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich bin mir nicht sicher, wie es in Familien ausschaut, wo beide Elternteile arbeiten, ob wirklich dann auch zwei Sprachen beibehalten werden.
Vielleicht können unsere Hörer darauf aufmerksam machen. Schicken Sie uns zu Hause, schicken Sie uns eine E-Mail an german.program@sbs.com.au. Wie machen Sie es zu Hause mit Ihren Kindern? Wie stellen Sie sicher, dass die Kinder Deutsch sprechen, nicht nur hören, sondern auch antworten im Gespräch? Vielleicht zum Schluss als letzte Frage, Dr. Lai. So als Wunsch für die Zukunft Deutsch als Fremdsprache in Australien, was sind so die wichtigsten Punkte?
Das Deutsche müsste sich ein bisschen stärker positionieren. Das heißt, es müssten Wege gefunden werden, wie man auf die deutsche Sprache aufmerksamer machen kann. Die Schulen und Hochschulen müssten wahrscheinlich besser zusammenarbeiten, so dass das Sprachniveau zum Beispiel auch besser verzahnt ist. Dass praktisch so eine curriculare Verzahnung und auch der Übergang dann sichergestellt ist, dass Studenten, dass Schüler, Schülerinnen und Schüler, die eine Fremdsprache gelernt haben, das Ganze nicht dann noch einmal lernen müssen, sondern weiter lernen können, dort an dem Zeitpunkt, wo sie aufgehört haben. Und dass man versucht, auch die deutsche Sprache an Universitäten zum Beispiel als Instruktionssprache aufrechtzuerhalten, sodass auch fachliche Inhalte stärker auf Deutsch unterrichtet werden.
Und man müsste vielleicht auch den Schülern beibringen oder ihnen schmackhaft machen, dass Deutsch attraktiv und sinnvoll ist als Fremdsprache in Australien, auch wenn wir natürlich
Richtig.
weit weg von Europa sind und unser
Ja.
geografischer Platz wahrscheinlich schon hier in Asien und Ozeanien ist.
Ja,
Aber
ja.
vielen, vielen Dank, Dr. Lai, für
Herz
dieses Interview und
herzlichen
alles
Dank.
Gute weiterhin bei Ihrer Arbeit an der Sydney University.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.